Hallo, ich bin der Willi vom Kreuzlichtseminar. Heute möchte ich über die Frage der Rolle der Frau in der Gemeinde sprechen. Letzte Zeit sind einige Anfragen zu diesem Thema gekommen, was die Schrift darüber sagt. Es gibt einige Verwirrung, einige Fragen. Und in diesem Video möchte ich auf ein paar Dinge eingehen. Es soll ein kleiner Überblick über diese Thematik und über die wichtigsten Stellen zu diesem Thema in der Bibel gehen. Und ich möchte dann euch auf ein, zwei weitere Seminare vom Kreuzlicht darin verweisen oder Bibelstunden, in denen ihr das vertiefen könnt. Der Ausgangstext zu diesem Thema oder eine der Stellen, die da oft genannt werden und da Unverständnis darüber ist, steht in im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Ich zeige euch das mal geschwind, diesen Text. Und das ist Kapitel 2, Verse 11 bis 15. Da heißt es, eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach die Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben im Glauben und in Liebe und mit Sittsamkeit. So, das ist der Text, der es in sich hat und der Schwierigkeiten vielen bringt und natürlich auch beim Verstehen. Und bevor ich kurz darauf eingehe und so das Wesentliche sage, vorher einfach ein paar Weichenstellungen, die für mich wichtig sind, wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, eigentlich grundsätzlich mit jedem Thema. Aber hier, denke ich, ist mindestens genauso wichtig, das zu berücksichtigen. Zuerst einmal, dass wir uns ehrlich die Haltung der Bibel gegenüber uns hinterfragen und klar uns selbst klar bewusst werden und Rechenschaft geben, wie wir zu der Bibel stehen. Ist das für uns Gottes Wort? Ist das für uns Autorität? Und das ist schon nicht immer gegeben. Und von daher ist, denke ich, dass das gut ist, wenn wir von vornherein diese Dinge klären. Für mich ist die Bibel unfehlbares, absolutes, klares Gottes Wort. Von Gott gegeben. Für uns ist es Maßstab, ist es Autorität. Und da bin ich bereit, mich drunter zu stellen. Das ist das Erste. Und von daher ist das das Wort, was es mir sagt, das darf es mir sagen. Auch wenn es mir nicht passt, wenn es mir nicht gefällt, wenn es nicht in meine Situation oder meine Kultur oder sonst irgendwas passt. Es ist Gottes Wort und da bin ich bereit, mich drunter zu stellen. Das ist die erste Frage, die wir da zu beantworten haben. Sind wir bereit, uns dem Wort Gottes drunter zu stellen? Darf es uns das sagen, was es sagen will? Darf der Herr durch seinen Geist uns das lehren, was er lehren will? Seine Gedanken, seinen Willen, darf es uns offenbaren? Sind wir bereit, es auch zu hören und anzunehmen, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was wir gerne hören wollen? Und diese Frage möchte ich von vornherein stellen, bevor wir mit diesem Text weitergehen. Und das andere ist, dass die Bibel ausgelegt werden muss und dass die Bibel mit der Bibel ausgelegt werden muss. Das heißt, die Bibelstellen müssen wir im Kontext der Schrift verstehen. Und der Kontext, der Deutungsrahmen ist die Schrift und nicht meine Lebenswelt, auch nicht meine Kultur, auch nicht die Zeit, in der wir leben, bestimmt die Bedeutung des Textes, sondern die Schrift selbst gibt uns den Rahmen, den Deutungsrahmen. Es ist wichtig, weil gerade diese Stellen, auch die Rolle der Frau und Lehramt in der Gemeinde und all diese Dinge, ganz stark kulturell ausgelegt werden. Und man sagt, das war halt eine andere Zeit. Paulus lebte in einer anderen Zeit. Paulus war selbst ein Kind seiner Zeit. Und von daher ist das, gilt uns heute nicht, weil wir in einer anderen Kultur leben. Heute gelten andere Maßstäbe. Heute ist die Rolle der Frau eine andere. Und von daher denke ich, dass wir da auch Klarheit klarstellen müssen, dass das Evangelium kulturübergreifend und nicht durch eine Kultur zu uns spricht und nicht durch eine Zeit zu uns spricht, von der wir es interpretieren müssen, sondern es ist kulturübergreifend und es ist der Geist Gottes, spricht, und zwar in unsere Kultur und in unsere Zeit hinein. Und das gilt auszulegen, wie wir das in unserer Kultur und in unserer Zeit heute zu leben haben, das, was das Wort Gottes sagt. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass wir uns das klar werden und auch Rechenschaft dafür geben. Akzeptiere ich das oder nicht? Nehme ich es an oder nehme ich das Ganze nicht an? Um das zu verstehen, wie gesagt, dann aber forschen wir innerhalb der Schrift und versuchen, diese Dinge zu deuten. Gerade bei dem Text, den wir gerade gelesen haben, ist die Begründung von Apostel Paulus nicht kulturell. Wir finden hier keine kulturellen Argumentationen, sondern natürlich haben wir hier eine Aussage, die in der damaligen Kultur, in der Art und Weise, wie sie sich gekleidet haben, wie sie sich gegeben haben, spielt das mit hinein. Aber der Deutungshorizont ist die Schrift und Paulus argumentiert mit der Schöpfungsordnung. Das ist das Erste, was wir am Anfang klarstellen müssen. Das Zweite ist, dass die Rolle von der Frau und die Rolle des Mannes oder Beziehung zueinander und in der Gemeinde und in dieser Welt, hier geht es nicht um Wert, hier geht es nicht um Können und hier geht es auch nicht um Fähigkeit. Die Frage ist hier nicht, wer ist mehr wert, die Frage ist nicht, wer kann mehr, wer ist besser. So, wenn die Schrift über das Lehren zum Beispiel spricht, über die Unterordnung spricht, dann ist es nie in dem Sinne, ja, okay, die Männer sind mehr wert, die Männer können mehr, die Männer sind besser und darum gibt Gott ihnen diesen Auftrag und darum haben sie das und müssen tun. Und die Frauen sind halt nicht so viel wert und haben keinen so hohen Stand, sind nicht fähig, haben andere Begabungen, die sie daran hindern, das auszuüben. Das ist nicht die Argumentation. Grundsätzlich und von vorneweg, wenn wir darüber nachdenken, über die Unterordnung der Frau, über das Lehramt der Frau, dann müssen wir als Vorbild, was wir uns daran erinnern, an das größte und herrlichste Vorbild daran erinnern, und das ist die Dreieinigkeit. Wie Christus sich unter den Willen des Vaters stellt, wie er sich ihm unterordnet. Die Schrift sagt, das Haupt aber des Christus ist Gott. Und er stellt sich bereitwillig und freiwillig drunter, obwohl er selbst Gott ist. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Jesus ist nicht weniger wert, er ist nicht weniger Gott, er ist nicht, hat nicht weniger Kraft und ist nicht weniger fähig, sondern in gleicher Weise, er ist Gott von Gott. Und von daher geht es dann nicht um die Fähigkeit. Und hier genau das Gleiche. Bei der Rolle der Frau in der Schrift müssen wir das unterscheiden. Wir reden nicht von Wert und Können und Fähigkeit, sondern wir reden hier über einen Auftrag, über einen Beruf, eine Berufung, über den Willen Gottes, über den Plan Gottes und die Demut und die Bereitschaft, sich unter diesen Willen, unter diesen Plan zu stellen. Auch selbst für die Männer bedeutet das auch, dass zum Beispiel nicht jeder Mann, der hat einen Lehrauftrag. Nicht jeder Mann, der berufen zum Prediger und nicht jeder Mann hat die Aufgabe der Leitung und der Ältestenschaft und des Pastorendienstes. Nur weil man ein Mann ist, bedeutet das nicht, dass man das automatisch hat und dazu befähigt ist und in der Lage ist. Selbst unter den Männern ist es immer noch eine Berufungsfrage, die wiederum eine Gnadengabe selbst ist. Und wenn Gott nicht gibt, dann hat man sie nicht. Und nur weil man ein Mann ist, heißt nicht, dass man mehr dazu begabt ist und befähigt ist, diesen Lehrdienst in der Gemeinde zu tun, sondern dass es wirklich in der Gnade Gottes, in der Berufung, in der Begabung. Und zuletzt will ich noch eins sagen, dass die geistliche Ordnung nicht die Schöpfungsordnung aufhebt, sondern sich ergänzt und vielmehr die Schöpfungsordnung in der geistlichen Ordnung aufgeht und ihre Daseinsbestimmung bekommt. Die Bibel lehrt, dass wirklich die Mann und Frau in Christus gleichwertig sind. Da gibt es keinen Unterschied. An so vielen Stellen lehrt der Apostel Paulus, der gerade diesen Brief hier schreibt, also Timotheusbrief, und diese Anweisung über die Rolle der Frau gibt. Und wir werden noch, oder wir müssen noch eine andere Stelle angucken, im 1. Korinther, Kapitel 11. Das sind wichtige Stellen. Und als dieser Apostel das schreibt, dann meint er nicht, dass die Frau weniger wert ist auch wenn das ihm oft vorgeworfen wird, sondern er sagt selber, dass in Christus Jesus, da ist weder Mann noch Frau, dann aber sagt er genauso weder Sklave noch Freier und weder Grieche noch Jude. Das, was er damit meint, ist in Christus und in seinem Leib von der Wertigkeit sind wir alle gleich. Aber die Wertigkeit hebt aber auch nicht die Verantwortung und die Aufgabe auf und löst dieses geistliche Prinzip auf und löst nicht die Schöpfungsordnung auf, sondern wir sind alle Glieder, alle Geschwister untereinander und trotzdem hat jeder seinen Teil nach der Gnade, die Gott einem darreicht und nach der Berufung, die Gott gibt. Wenn mein Sohn oder meine Tochter zum Glauben kommen oder als sie zum Glauben gekommen sind, dann hat ihr geistlicher Stand, nämlich dass wir Geschwister in Christus sind und da keinen Unterschied mehr gibt, hat die Schöpfungsordnung dadurch nicht aufgehoben, dass ich zum Beispiel ihr Vater bleibe und ich bleibe ihr Vater, auch wenn sie jetzt im Geiste meine Geschwister sind. Mein Sohnemann sagte das mir, als er zum Glauben kam, sagt, Papa, wir sind jetzt Brüder. Und ich sagte ihm, ja, das weiß ich, aber ich bin immer noch dein Papa und ich bleibe auch dein Papa. Das heißt, ich habe die Verantwortung für ihn und die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, ihm gegenüber mich zu verhalten, in der Gottesfurcht zu erziehen, für ihn zu sorgen, auf ihn aufzupassen, das bleibt, das hebt das nicht auf. Also die Schöpfungsordnung wird nicht durch die geistliche Gleichheit und aufgelöst. Wobei da einfach auch noch eine Sache zu erwähnen ist, wir müssen verstehen, dass die Rolle von Mann und Frau, die Beschaffenheit von Mann und Frau, die Art und Weise, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat, wir sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Das ist doch noch wichtig an dieser Stelle zu sagen. Wir sind gleichwertig für Gott, aber nicht gleichartig. Es ist keine große Kunst, wenn man einen Mann und eine Frau anschaut, allein nur von der körperlichen Beschaffenheit zu sehen, dass es einen Unterschied gibt. Es gibt den definitiv. Und wir leben zwar in einer Zeit, in der das gerne geleugnet wird, aber ich denke, da tun wir weder dem Mann noch der Frau einen Gefallen, indem wir das tun. Das führt aber auch zu Überforderung und diese Gleichstellung berücksichtigt nicht den rechten Umgang mit der Art und Weise der Schöpfung, wie Gott uns gemacht hat. Also das im Vorfeld möchte ich geklärt haben, dass wir diese Dinge verstehen, dass also das Wort Gottes uns das sagen darf, was er sagen will, weil es Gottes Wort ist an uns, weil wir bereit sind, uns drunter zu stellen. Das Zweite ist, dass dieses Wort ausgelegt werden muss im Kontext der Bibel und eben nicht im Kontext der Kultur. Und drittens, dass wir bei Mann und Frau unterscheiden müssen zwischen der Schöpfungsordnung und der geistlichen Ordnung und dass die Schöpfungsordnung eben in der geistlichen Ordnung erst richtig aufgeht und gelebt und angenommen werden kann. Also das als Voraussetzung. So, lass uns ganz kurz diese Stelle im Kontext von der Bibel auslegen. Ich zeige euch nochmal diesen Text, um den es geht. Vor allem hier um die Verse 11 bis 15. Paulus argumentiert, beziehungsweise er spricht, er gibt diese Unterweisung an die Gemeinde, an den jungen Pastor Timotheus, der in der Gemeinde in Ephesus gedient hatte, und sagt, eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. So, was diese Stille bedeutet, was diese Unterordnung bedeutet, darüber gilt es, Gedanken zu machen, dass hier nicht darum geht, dass sie kein Pieps sagen soll und kein Ton sagen soll. Ich denke, es ist offensichtlich, aber was diese Stille bedeutet und was diese Unterordnung bedeutet, wird er dann entfalten und er sagt, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. So, ich denke, dass diese Stille und diese Unterordnung im Kontext des Lehrens hier verstanden werden muss, vom Text her. So, was ist Lehren? In welchem Maße geht es um das Lehren? Auch da möchte ich von vornherein schon sagen, es geht jetzt nicht um ein generelles Schweigeverbot, dass hier eine Frau nie was in der Gemeinde sagen darf, sondern wenn sie in die Gemeinde hineinkommt, muss sie einfach still sein, also dass man nur die Stimmen von Männern hört. Darum geht es hier nicht. Genauso geht es hier auch nicht um ein generelles Lehrverbot, also dass die Frauen überhaupt nicht lehren dürfen. Denn Vers 15, gerade in unserem Text, wird deutlich machen, dass die Frau sehr wohl ein Lehramt haben und eine Lehrverantwortung haben. Gerade in Titus sagt Paulus, dass die Frauen, die älteren Frauen, Lehrerinnen des Guten sein sollen. Also sie haben einen Lehrauftrag. Die Antwort oder die Frage ist, in welchem Umfang, wen, warum, wo, das ist da hier zu klären und zu beantworten. Seine Argumentation und seine Begründung ist, dass er sagt, dass es nicht die kulturelle Ebene ist, die hier uns den Deutungshorizont gibt, sondern die Schöpfungsordnung. Er begründet und sagt, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach die Eva. Also er geht in den Mosebericht und geht also zurück und sagt, schauen wir uns an, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat. Und daraus ergibt sich auch die Schöpfungsordnung auch bezüglich des Lehramts. Und das möchte ich euch kurz erklären, wirklich versuchen kurz zu erklären, das euch zu zeigen. Und zwar in 1. Mose haben wir den Schöpfungsbericht, Gott schuf den Menschen und er schuf ihn als Mann und Frau. Kapitel 1, da haben wir diesen Schöpfungsbericht. Und da haben wir in gewisser Weise eine Zusammenfassung, wie Gott Menschen gemacht hat. Und er sagt, der Mensch ist ein Mann und Frau und dass Gott ihm den Auftrag gab, die Welt untertan zu machen und über diese Welt zu herrschen. Und das ist erstmal allgemein. Kapitel 2 ist kein zweiter Schöpfungsbericht, wie viele Theologen es meinen und eben da einen Widerspruch zum ersten sehen, sondern Kapitel 2 ist eine Präzisierung. Wir bekommen sozusagen einen Zoom, wie und in welcher Art und Weise hat Gott Mann und Frau geschaffen. So, und so beginnt Kapitel 2 nochmal mit einem Rückblick und in gewisser Weise zu sagen, okay, vor dem Sündenfall, bevor der Sündenfall kam, hat Gott Mann und Frau geschaffen und er hat ihn zuerst als Mann gemacht, den Menschen, und danach die Frau. Das ist die Reihenfolge, die uns gegeben wird. Kapitel 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus dem Staub von Erdboden und hauchte in seine Nase des Lebens, den Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Da wissen wir noch nicht, ist es Mann und Frau oder von wem ist die Rede. Wir lernen, Gott hat den Menschen gemacht. Und zwar auf diese Art und Weise. Dann lesen wir, dass ab Vers 15 er diesen Menschen in den Garten Eden bringt, damit er ihm dient. Und Vers 15, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen, sprach, von jedem Baum des Garten darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also hier wird der Mensch in die Gegenwart Gottes gebracht, in den Garten, ihn zu bebauen und zu bewahren. Er setzte ihn in den Garten, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Das ist kein Widerspruch. Hier geht es nicht darum, dass Adam im Garten saß und dann Ackerbau betreiben musste. Dann entweder saß er oder tat er das. Das Bild des Sitzen ist des Ruhens. Also Gott bringt den Menschen in das Urbild der Gemeinschaft mit ihm, in das Urbild des Paradieses, das uns in der Offenbarung später am Ende der Bibel als das Ziel unseres Lebens vorgestellt wird, da wir wirklich zur Ruhe kommen. So ist der erste Dienstort oder Dienstfeld, das erste Bild für ein Schatten und Bild des Gottesdienstes und in dem Haus, in dem Tempel Gottes, ist ein Bild eines Gartens. Und da hat der Mensch, erstmal nehmen wir das wahr, hat der Mensch einen Auftrag, ihn, heißt es, zu bebauen. Und das hebräische Wort wird ganz oft im dritten Buch Mose für die Priester verwendet, ihm zu dienen und ihn zu bewahren. Und hier ist das Bild, das uns gezeigt hat, die Berufung des Menschen, Gott gemacht hat, ist in seiner Gegenwart zu sein, bei ihm zu sein, ihm zu dienen, aus der Ruhe Gott zu dienen und das zu bewahren, was Gott ihm geboten hat. Und was hat er geboten hat? Er gab ihm ein Gebot und sagt, nicht essen, beziehungsweise zuerst essen und dann nicht essen. Und dieses Gebot sollte er bewahren. Das ist der Auftrag. Das war sein Dienst für Gott. Dieses Gott dienen und das bewahren, was Gott ihm gibt. Und diesen Auftrag hat der Mensch bekommen. Und jetzt wird deutlich, dass diesen Auftrag nicht Eva bekam und nicht Adam und Eva bekam, sondern dass Gott diesen Auftrag dem Adam gab, bevor die Eva überhaupt gemacht worden war. Denn ab Vers 18 heißt es, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. So, Eva war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, noch nicht da, und der Auftrag ging allein an Adam, an den Mann. Und da sagt Gott, aber es ist nicht gut, dass Adam das allein tun soll. Und Gott sagt, ich will eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das heißt, sie ist so, wie er ist. Sie muss von der gleichen Beschaffenheit sein. Sie kann nicht wie die Tiere sein, die Adam sich später alle anschaut und sagt, da ist keine Hilfe für mich. So, der Auftrag der Frau ist, dass der Mann, also die Eva, bekommt den Auftrag, dass dem Adam, ihn zu unterstützen, um ihm zu helfen, diesen Auftrag zu erfüllen, nämlich Gott zu dienen und das zu bewahren, was Gott geboten hat. Also es war die Aufgabe Adams, die Gebote Gottes zu tradieren, die Gebote Gottes weiterzugeben und dann eben an die Frau weiterzugeben. Das wird deutlich, dass im nächsten Kapitel, Kapitel 3, dass solange diese Beziehung funktionierte, keine Scham, keine Schuld, ein Gegenüber da war. Sie waren beide nackt, heißt es, und schämten sich nicht. Hier geht es nicht nur um die Nacktheit an sich selbst, sondern auch das ist ein Bild für, es stand nicht zwischen ihnen. Es gab keine Schuld, keine Sünde und darum auch keine Scham, kein Verbergen, kein sich entziehen und sich verstecken. Dann da, wo Schuld und Scham ist, da ist Trennung, da ist Feindschaft. Das war in dieser Ordnung, wie Gott es gemacht hat, war bis dahin gut. Und sogar sehr gut, wird das uns gesagt. Und ab Kapitel 3 haben wir die Katastrophe. Entschuldigung. Ab Kapitel 3 haben wir die Katastrophe. Sünde bricht in diese Welt hinein, in diesen Dienstort, in den Garten Eden. Kommt der Teufel in Form einer Schlange und bringt dazu die Eva, nicht den Adam zuerst, und das ist, worauf Paulus anspricht, nicht den Adam zuerst, sondern zuerst die Eva, sich gegen die Ordnung und sich gegen die Schöpfungsordnung Gottes zu stellen, gegen den Willen Gottes zu stellen, und er weiß ganz genau, wie er das anstellt. Er weiß, wo er den Menschen packt und wie er diese Einheit und diese Ordnung, die Gott geschaffen hat, zerstört. Und zwar geht er nicht zu Adam, geht zu der Eva und sagt zu der Eva, ich lese Kapitel 3, da heißt das, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt? Warum kommt sie zu der Frau? Nicht, weil sie schwächer ist, nicht, weil sie anfälliger für Sünde ist, wie manche meinen, halte ich für hochmütig, das zu behaupten. Manche meinen, weil die Frauen empfindsamer sind und anfälliger sogar. Das ist alles, das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch, sondern hier geht es darum, sie geht zu der Frau, erstens, weil sie die zweite Generation repräsentiert. Das heißt, sie hat das Gebot nicht direkt von Gott selbst bekommen. Das hat Adam bekommen. Die Schlange geht zu der Frau, weil die Frau es von wem hatte? Von Adam. Und da ist schon der erste Schritt, wie bis heute, da wird das Wort Gottes in Frage gestellt, der Glaubwürdigkeit, hat Gott wirklich das so gesagt? Hat Adam das richtig verstanden? Vielleicht hat er bei einer Überlieferung was Falsches überliefert, was Falsches gesagt, vielleicht hat er es gar nicht richtig verstanden, vielleicht hat es Gott gar nicht gesagt, und er beginnt die ersten Zweifel zu sehen. Das ist das eine. Also in der zweiten Generation, in der das tradierte Wort bewahrt werden soll, da wird es angegriffen. Und das andere ist, natürlich geht er zu der Frau, weil jetzt kommt der Punkt, und ich behaupte, die erste Emanzipationsbewegung der Menschheitsgeschichte, und der Satan beginnt sofort bei der Frau ihre Rolle in Frage zu stellen und zu sagen, du kannst sein selbst, du nicht Selbstbestimmung, bist nicht weniger wert, du kannst selbst entscheiden, was gut und böse ist, du kannst selbst essen, du brauchst niemanden, du brauchst weder Adam, du brauchst weder Gott, du kannst selbst sein wie der Gott, wie Gott. Und von daher beginnt hier diese Emanzipationsbewegung und da greift der Satan an. Er geht zu der Frau und stellt das alles in Frage, was Gott geschaffen hat und was Gott in seiner Ordnung bestimmt hat. Und dann beginnt, er sagt, ihr dürft es nicht. Und die Frau sagt, doch, wir dürfen, aber nur, ich lese das vielleicht vor, das ist sehr interessant. Da sagt ihr die Frau zu der Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt davon essen, nicht davon essen und sollt nicht es berühren, damit ihr nicht sterbt. Und da beginnt die Frau, die Eva hier, beginnt schon selbst auszulegen. Denn Gott hat nie gesagt, ihr sollt es nicht berühren. Hier legt sie etwas hinein, was Gott gar nicht geboten hat. Jetzt beginnt sie zu interpretieren. Sie beginnt auszulegen und interessanterweise sogar es enger zu machen, als Gott es selbst gesagt hat. Gott hat gesagt, nicht essen und ich sage auch nicht berühren. Und dann kommt der nächste Zaun, auch nicht anschauen und nie in die Nähe kommen. Und ja, ist ihre Interpretation des Gebots. Und damit aber auch engt sie Gott ein und Gottes Verständnis, ihr Verständnis von Gott und dass Gott es einem dann es nicht gönnt. Und darauf springt Satan sofort ein und sagt, ja, ganz genau, schau mal, Gott meint es nicht gut mit dir. Er meint es nicht gut, er verbietet und entzieht dir und löse dich. Und sein Ziel ist, löse dich von Gott, löse dich von deinem Gebot, löse dich von seiner Ordnung. Und das weckt Begierde, das weckt Neugier. Und es weckt neues Verständnis. Und dann heißt es, und die Frau sah, dass der Baum gut zu speisen und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab es ihren Mann bei ihr und er aß. Das ist sehr entscheidend, was hier steht. Jetzt beginnt die Frau die Führungsrolle zu übernehmen. Sie hatte neue Erkenntnis, neue Sicht auf die Dinge bekommen und sagt, stimmt, das ist ja gar nicht so schlimm und stimmt, das ist ja gut für uns zur Nahrung. Übrigens waren alle Bäume gut zur Nahrung, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber dieses Verbotene wird jetzt für sie zu dem Eigentlichen, zum Zentrum ihres Lebens, das, was für sie fehlt, das, was sie unbedingt braucht, obwohl sie von allem und genug und im Überfluss hatten. Überlegt euch mal nur das Verhältnis von allen Bäumen und einer. Sie durften von allen essen, nur von einem nicht. Das steht in keinem Verhältnis. Das ist kein Missgönnen, das ist kein böses Verbot, Verbieten, sondern es ist ein Maßstab. Es ist eine Ordnung, an der Gott sieht, ob der Mensch ihn als Gott annimmt und ihn als Gott respektiert und sich als Geschöpf unter den Schöpfer drunter stellt und sagt, du hast mich gemacht. Und ich respektiere das. Und das bricht hier der Satan, dass der Mensch sich unter die Schöpfungsordnung stellt und ihn als Gott und als den Schöpfer akzeptiert. An dieser Stelle nochmal, in der ganzen Frage des Lehramts, der Verantwortung, der Leitung der Frau in der Gemeinde, befinden wir uns auf dem gleichen Boden und wir kämpfen mit dem gleichen Kämpfen und mit den gleichen Versuchungen. Auch hier geht es darum, dass man sich unter den Willen Gottes stellt und den Gott als den Schöpfer und als den Herrn auch der Gemeinde akzeptiert und sich drunter zu stellt und sagt, ja, du bist Gott, du bist das Haupt und du darfst sagen, wie das Ganze funktioniert und nicht aber ich und meine Rechte und meine Fähigkeiten und mein Wert. In der Gemeinde geht es nicht um uns. In der Gemeinde geht es um den Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit und nicht um Preis und Ruhm unserer Herrlichkeit. So, hier greift der Satan sofort ein und gleich zu Beginn, bevor es überhaupt eine Nachkommenschaft gab, bringt er die Menschheit durch diese Situation, durch die Rolle zwischen Mann und Frau, bringt er zum Fall. Sehr entscheidend, oder? Was aber wichtig ist, also sie übernimmt die Führungspersönlichkeit aufgrund der Versuchung und bringt auch dazu, den Adam das zu tun, was Gott gesagt hat, sollte nicht tun. Ein wichtiger Hinweis ist, dass es heißt, und sie gab es ihm Und sie aß und gab es ihren Mann bei ihr. Das heißt, Adam war dabei. Und was hat Adam nicht gemacht? Er hat nicht eingegriffen. Er hat nicht gesagt, es ist aber nicht Gottes Wille. Adam hat seine Führungsverantwortung, das will ich sagen, Verantwortung, er hat sie aufgegeben. Er hat sie aufgegeben und die Folge darauf ist, dann hat er auch davon gegessen und ist mit der Eva schuldig geworden. Das ist, was der Paulus nochmal in diesem, in 1. Timotheus 2 sagt, wenn er sagt, hier schaut man Vers 14, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Er sagt, er will damit nicht sagen, guck mal, Adam ist nicht schuld, die Frau ist schuld an allem, das ist nicht, was er sagen will, sondern sagt, schaut euch mal, wie der Sündenfall stattgefunden hat. Sagt, wer fiel denn zuerst und wer hat den Bruch und in die Schöpfungsordnung gebracht und sagt, das war die Frau. Und wie? Weil sie das Lehramt in dem Sinne übernommen hat, sie fing an, Gottes Wort zu deuten, ob der Herr es wirklich gesagt hat, also sie fiel auf den Teufel ein, auf seine Versuchung rein und begann den Adam zu lehren und ihm zu geben und sagen, nein, wir können essen. Und weißt du was, es ist gut für uns. Es ist gut für uns. Und da ist es gekippt, da ist es zerbrochen. Und ich glaube, das ist das Gleiche, was wir heute in den ganzen Gemeinden haben. Das ist die gleiche Problematik, die gleiche Thematik, dass die Männer nicht ihre Verantwortung wahrnehmen, die sie von Gott bekommen haben. Aus verschiedenen Gründen nehmen sie ihre Verantwortung nicht wahr. Es ist schwer, heute in Gemeinden Männer zu finden, die bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen, die Verantwortung zu tragen. Und es ist oft so, dass die Frauen einen geistlichen Hunger, ein Vorwärtskommen sich wünschen, aber die Männer hinterherhinken. Und irgendwann mal sie in diese Situation kommen, wo sie die Verantwortung übernehmen und die Männer führen, obwohl sie von der Schöpfungsordnung das nicht sollen, sondern die Männer sollen das tun. Und ich glaube, dass ein Teil, nicht der Hauptgrund, aber ein großer Teil davon ist in der ganzen Misere, warum wir über diese ganze Thematik reden, auch im Kontext der Gemeinden ist, weil die Männer nicht die Verantwortung übernehmen und die Frauen in diese schwierige Lage treiben. Zum anderen aber auch, weil der Teufel ganz genau das Herz der Menschen kennt und ihre Sehnsucht nach Anerkennung, ihre Sehnsucht nach Bestimmung und Selbstbestimmung und ihre Sehnsucht nach Macht und Einfluss und das natürlich einen Widerhall findet. Und darum auch wir hier angreifbar und versuchbar sind. Und wenn und dann, das, was ich sage, und dann spielt das in unsere Kultur und unsere Zeit hinein. Und wenn wir dann in einer Kultur und in einer Zeit leben, in der sowieso die ganze Emanzipationsbewegung so hoch im Kurs ist und wenn die Gleichwertigkeit und Gleichstellung und Toleranz und all diese Thematiken hoch im Kurs sind und dadurch der Humanismus gefördert wird und der Menschenwert, Werte und all diese Dinge so hoch im Kurs sind, dann greift natürlich das da hinein, und die Gemeinde wird herausgefordert, sich zu positionieren und diesen Glauben zu leben, sich unter das Wort Gottes zu stellen. Und da sind nicht viele dazu bereit, diese Konsequenz zu leben. Und der Teufel hat ein leichtes Spiel in den Herzen der Menschen und sagt, das kann Gott nicht gemeint sein, das ist nicht der Gott der Liebe, das ist menschenverachtend, menschenfeindlich und so weiter und so fort. Und sollte Gott wirklich gesagt haben, und steht es wirklich so? Hat Paulus das alles überhaupt richtig verstanden? Oder vielleicht haben wir ihn nicht richtig verstanden? Oder wie gesagt, das war die Zeit von Paulus und so weiter und so fort. Der Teufel weiß ganz genau, dass da hier das Problem ist und dass er da sehr schnell die Gemeinde und die Christen wieder zum Fall bringen kann. Und das tut er. Paulus spricht das übrigens auch an, und zwar im 2. Korinther muss das sein. Ich lese euch das gleich vor. 2. Korinther am Ende, Vers 11, sorgt er sich um die, nicht Vers 11, sondern Kapitel 11, sorgt er sich um die Korinther und sagt, ich fürchte aber, Kapitel 11, Vers 3, Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit des Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Das ist, er sagt, dass in der gleichen Weise wie damals die Schlange die Eva zum Fall brachte, hat er Sorge, dass die Gemeinde, die ein Bild auf, oder Eva, die ein Bild auf die Gemeinde und Adam ein Bild auf Christus ist, dass hier genauso die Gemeinde der Schlange da einfällt und in dem Kontext sind das Irrlehrer, die in die Gemeinde eindringen und falsche Lehren in die Gemeinde bringen. Also auf diesen Schöpfungsbericht greift Paulus zu und sagt, da ist es passiert, da ist es gekippt, als die Frau ihre Rolle, die Gott ihr gegeben hat, nämlich den Mann zu unterstützen, dem Mann zu helfen, Gottes Gebote zu bewahren, Gottes Gebote zu tradieren, die Schöpfung sich unterzumachen, für ihn eine Hilfe zu sein. In dem Moment, wo die Frau aber diese Hilfe nicht anbot, im Gegenteil, eine Rolle einnahm, der ihr nicht gegeben ist, dann ist das gekippt. Die Konsequenzen sind gravierend. Eine Trennung auf allen Linien, eine Beziehungskatastrophe auf allen Linien, auf allen Linien. Die Beziehung zu Gott ist gestört, die Beziehung zu ihnen einander ist gestört. Die können sich nicht mehr anschauen, sie können sich nicht mehr frei begegnen. Sie müssen sich voreinander bedecken und vor Gott bedecken, weil da eben da Schuld da ist. Und dann ist ihr Anliegen, es auf ihre eigene Art und Weise, durch ihre eigene Leistung, indem sie sich selbst Kleider machen, wollen sie diese Schuld bedecken. Voreinander mag das vielleicht reichen, dass man die Scham nicht mehr sieht, aber vor Gott nicht. Denn als Gott Adam sucht und ihn anspricht, sagt Adam, ich bin nackt, obwohl er sich bedeckt hat. Das heißt, vor Gott ist diese Schuld präsent, mag sie voreinander durch Bedürftige und Kleider bedeckt sein, aber das reicht nicht vor Gott. Und da geht Gott das Gericht durch. Er nimmt Adam zuerst in die Verantwortung. Obwohl Adam nicht gefallen ist, zuerst gefallen ist, sondern zuerst die Eva, dann Adam. Weil aber Adam die Verantwortung hat und diese Verantwortung nicht wahrnahm, wird er als erstes zitiert und gesagt, Adam, was hast du getan? Dann schiebt das auf Gott selbst zu und sagt, Gott, die Frau, die hast du mir gegeben zur Hilfe, aber die war mir gar keine Hilfe. So, er klagt dann Gott an, dass das, was ihm zur Hilfe sein sollte, gar nicht eine Hilfe war. Dann geht Gott zu der Frau und sagt, Frau, was hast du getan? Und sie schiebt es auf die Schlange und sagt, oh, ich war nicht schuld, das war eigentlich die Schlange schuld. Denn es ist sehr interessant, dass die Frau sagt, sie hat mich getäuscht. Also diese Erkenntnis bekam die Eva sehr schnell. Nicht die Erkenntnis, die ist Gott, nicht die Erkenntnis, jetzt, die ist jetzt viel wert, sondern die Erkenntnis in der Rebellion war, oh, wir sind getäuscht worden. Es ist gar nicht so, wie die Schlange es gesagt hatte. Und die Folgen sind gravierend. Also da kam eine Erkenntnis, eine bittere Erkenntnis. Und sie schiebt es natürlich auf die Schlange zu. Und weder Adam noch sie übernehmen die Verantwortung und sagen, ja, wir haben gefehlt, wir haben dein Wort und deinen Willen widersprochen, wir haben dagegen rebelliert. Gott geht weiter zu der Schlange und zu dem Übel aller Dinge und spricht Gericht, spricht Feindschaft aus. Diese Feindschaft besteht bis heute zwischen dieser Schlange und der Nachkommenschaft der Frau. Wird immer Feindschaft bestehen. Es ist keine gute Beziehung. Gott hat diese Feindschaft gelegt, weil diese Beziehung zu nichts Gutes führt. Und dann beginnt er mit dem Gericht und dann wieder bei der Schlange. Dann geht es zu der Frau und er sagt, welche Auswirkungen das haben wird. Wie diese Sünde Auswirkungen auf die Beziehung und auf die Rolle zwischen Mann und Frau haben wird. Und er sagt, Vers 16, zu der Frau sprach er, ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwachheit. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Und das ist keine Legitimation für den Mann, über die Frau zu herrschen. Und das ist kein Hinweis, dass die Frau den Mann toll finden wird und nach ihm Verlangen haben wird. Sondern es ist eine Beschreibung einer katastrophalen Beziehung zwischen Mann und Frau. Und zwar, dass die Frau ein Verlangen haben wird, nicht nach dem Mann, nach Intimität oder nach Anerkennung und Liebe und Zuneigung, sondern dass die Frau ein Verlangen haben wird, über den Mann zu dominieren, den Mann zu kontrollieren, weil sie die Führungspersönlichkeit und die Führungsaufgabe und die Leitungsaufgabe nicht akzeptiert, die hat sich dagegen gestellt, die hat rebelliert, die ist gefallen. Und Gott sagt, die Frau wird ein Verlangen haben, den Mann zu dominieren. Aber der Mann wird sich versuchen, dieser Unterwerfung zu entziehen und wird versuchen, über die Frau zu herrschen. Und das beschreibt einfach ein Dilemma in der Beziehung. Zwei Egoisten, die versuchen, den anderen für seine Zwecke zu missbrauchen. Dass es hier um diese Haltung und um diesen Kampf sich zeigt, wird spätestens Kapitel 4, Vers 7 deutlich. Da ist die gleiche Sprache, da ist die gleiche Formulierung und da zeigt sich der gleiche Kampf, und zwar nicht zwischen Mann und Frau, sondern zwischen der Sünde und den Menschen. In dem Fall geht es um Kain und Abel, der Brudermord. Kain hat Abel umgebracht und Gott kommt zu Kain und sagt, Kain, was ist los? Kain verbirgt sein Gesicht, senkt sein Gesicht und Gott sagt, okay, Kain, wenn du Schuld vor mir hast, darum senkt sich dein Gesicht. Hättest du keine Schuld, würdest du frei empor mich anschauen, aber so senkt sich dein Gesicht vor mir. Und dann weiß Gott und sagt, Sünde lagert vor der Tür. Und er sagt, wenn du aber nicht tust, Vers 7, in der Mitte, wenn du aber nicht tust, es ist aber nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, nämlich dein Angesicht, wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Also Gott beschreibt mit den gleichen Formulierungen das Verlangen der Sünde nach dem Kain, nach dem Menschen und der Versuch des Menschen über die Sünde zu herrschen. Das beschreibt diesen Kampf. Die Sünde hat nicht das Verlangen, uns zu lieben. Die Sünde hat nicht das Verlangen nach Intimität und nach Gemeinschaft und all diese Dinge. Ihr Verlangen ist nur eins, uns zu kontrollieren und letztendlich zum Fall zu bringen. Über uns zu herrschen, über uns zu stehen. Das ist, was die Sünde tut. Und ich bin mir sicher, ihr wisst, wie sich das Ganze anfühlt, auf welche Art und Weise die Sünde das tut. Aber der Mensch, in dem Fall Kain, wird versucht, die Sünde zu beherrschen. Sie die Sünde zu kontrollieren, sie einzudämmen und da Herrschaft drüber zu bekommen. Und wie das ausgeht, das wissen wir auch, was das für ein schwerer Kampf ist und was es für ein hoffnungsloser Kampf ist, dass Paulus über diesen Menschen ausspricht, ich elender Mensch in Römer 7, wer wird mich erlösen von diesem Tod, Leib des Todes? Wer kann diesen Kampf gewinnen? Und er sagt, niemand. Es sei denn, Gott sei Dank in Christus Jesus, da gibt es eine Lösung. Da gibt es eine Lösung, da gibt es eine Befreiung. Und darum ist es wichtig, dass das Evangelium uns nicht nur für die Ewigkeit rettet, uns von der Sünde rettet, sondern auch diese Rettung und diese Heilung am Herzen auch Auswirkungen auf die Beziehungen hat und eben auch auf die Beziehung zwischen Mann und Frau, eine Auswirkung auf die Gemeinde hat das Evangelium, stellt die Schöpfungsordnung nicht nur wieder her, sondern es heilt auch die Schöpfungsordnung. Es bringt Vergebung hinein, es gibt Reinigung hinein und auch die Kraft hinein des Heiligen Geistes, nach dieser Schöpfung zu leben. Also das ein bisschen als Kontext für uns, für das Verständnis von Mann und Frau, für dieses Verständnis von 1. Timotheus 2, Verse 11 bis 15, diesen Anmarschweg brauchen wir kurz. Ich überfliege nur ganz kurz die anderen Stellen, indem ich sie euch nur kurz erwähne, dass ihr sehen könnt, dass ab dann im Prinzip die Ehe oder die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Rolle von Mann und Frau in der Bibel, selten gute Ereignisse hat, selten gute Beispiele hat. Im Gegenteil, dieser Kampf findet statt und der wird uns auch wirklich offen und ehrlich berichtet, dass die Männer die Verantwortung nicht wahrnehmen oder andersrum, dass die Frauen nach der Verantwortung streben. Nur als Beispiel, Gott beruft Mose und gibt ihm den Auftrag, das Volk zu leiten und das Volk zu lehren. Er gibt ihm Aaron zur Seite, dass Aaron ihm bei diesem Dienst unterstützen soll. Die Hauptverantwortung aber trägt Mose. Auch wenn Aaron einen hohen Dienst hat, des hohen Priesters, aus dem die ganze Priesterschaft hervorkommt, begnügt sich Aaron irgendwann mal nicht und beginnt auch da zu rebellieren. Und wer ihn anstiftet, wird deutlich in 1. Mose 2, ne, das ist 2. Mose 15 und 4. Mose 12, in diesem Zusammenhang beginnt die Schwester von Aaron und die Schwester von Mose, Miriam, gegen Mose zu murren, gegen Mose zu reden und sagen, wer hat dich über uns gestellt? Sind wir nicht auch Propheten? Das Interessante, Miriam war eine Prophetin. Wichtig, Miriam hat eine Aufgabe bekommen, Miriam hat eine Führungsrolle bekommen. Und nachdem Gott das Volk aus Ägypten rettet, das ist 2. Mose 15, singt Mose ein Lied, das neue Lied, das Siegeslied, das Rettungslied dem Volk zu. Und dann heißt es eben in 2. Mose 15, genau, das ist der Abschnitt 2. Mose 15, sagt die Schrift, dass Miriam, die Prophetin, das heißt, sie hatte eine von Gott Gabe, auch eine Prophetin zu sein, wie Mose es hatte. Und die Miriam, heißt es aber, sang es den Frauen zu. Sie zog es vor ihnen und sagt es den Frauen zu. So Mose singt es dem Volk zu, Miriam aber singt es den Frauen zu. Das war ihre Führungspersönlichkeit, das war ihr Kontext. Und diese Gabe hat Gott gegeben, aber die Verantwortung hat der Mose gegeben. Aber auf Dauer reicht es Miriam nicht. Und sie beginnt in 4. Mose 12 zu rebellieren. Sie beginnt Aaron anzustiften und somit Aaron und Miriam. Sie wenden sich gegen Mose und ihnen genügt die Platzanweisung nicht mehr, die sie haben. Ihnen genügt das nicht und sie werfen Mose das vor und sagen, wer hat dich, bist du der einzige Prophet und so weiter. Die Folge ist katastrophal. Gott greift ein, Miriam und Aaron werden zu Gott zitiert und Gott sagt, kämpft für Mose in gewisser Weise, aber eigentlich kämpft er für sein Wort und für seine Ordnung und Miriam wird aussätzig. Interessanterweise, Miriam wird aussätzig, Aaron nicht. Warum? Weil ich glaube, dass Miriam hier, die wird als Erste genannt. Miriam und Aaron redeten gegen Mose. Das heißt, dass Miriam hier die Verantwortung und die Führungsrolle übernahm und die Konsequenzen davon trug, sie wurde aussätzig. Sie musste aus dem Lager, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden und nur durch die Fürbitte von Mose wurde sie wieder geheilt vor Gott und wurde wieder in die Gemeinschaft eingegliedert und durfte wieder dabei sein. Also was Gott damit zeigt, ist, dass diese Rebellion, die wirklich einen Ursprung in 1. Mose hatte, das ich gerade euch gezeigt habe, dass diese Rebellion sich weiter in dem Volk manifestierte, aber Gott es strafte und es Konsequenz hatte. Wir können weitergehen und wenn wir den Richter sehen, auch da die Schöpfungsordnung aufgegeben, keiner da, der das Volk leitete, keiner da, das führte. Gott musste immer wieder Richter und somit Retter berufen. Und weil keine Männer die Verantwortung übernahmen, war eine Richterin, Deborah, da. Und das ist auch sehr interessant. Als die Richterin Deborah das Volk richtete, übernahmen nicht die Männer die Verantwortung. Und als es in den Kampf zog, in den Kampf ging, dann hat die Deborah ebenfalls gesagt, geht und kämpft. Und der Verantwortliche sagt, nein, wir kämpfen nicht, wenn du nicht mitgehst. Und dann hat sie gesagt, dann ist die Ehre bei einer Frau. Überleg mal, was passiert. Also ihr war es ganz klar und ihr war ganz klar, welche Rolle sie einnimmt, welche Rolle die Männer einnehmen. Und wenn die Männer die Rolle nicht einnehmen, was da passiert. Wir können einige Beispiele so anführen, die das aufzeigen würden, wie immer wieder die Rolle verschoben wird, weil die Männer die Verantwortung nicht wahrgenommen haben. So, kehren wir zurück zu Timotheus jetzt, um das nochmal in diesem Text uns anzuschauen. Ich hoffe, dass dieser Kontext von der Schrift bis dahin, es ist noch nicht alles, aber bis dahin uns etwas mehr Licht in diese Aussage von Paulus gebracht hat, wenn er sagt, eine Frau lehre in der Stille in aller Unterordnung. Das heißt, sie soll nicht die Verantwortung und die Lehre an sich reißen, weil diese Verantwortung sie nicht hat. Sie soll sich drunter zu stellen unter die Ordnung Gottes, in aller Unterordnung, meint damit in den ganzen Willen Gottes, in den ganzen Ratschluss Gottes soll sie sich drunter stellen. Und darum sagte ich, erlaube eine Frau nicht zu lehren. Das ist der Kontext. Die Stille bedeutet nicht reden Sonst könnte sie auch nicht beten. Nach dem Korintherbrief wird das gesagt, dass sie die, dass sie beten soll. So, hier geht es nicht um, dass sie nicht beten darf, dass sie nichts sagen darf, sondern hier geht es um diese Lehrfunktion. Und damit wird auch deutlich, nicht zu lehren bedeutet aber auch nicht zu herrschen. Das verknüpft Paulus. Lehren ist herrschen, herrschen ist lehren. Herrschen nicht in diesem Sinne, ich weiß, dass wir damit ein negatives Bild haben, ein negatives Verständnis. Aber versteht ihr, dieses Herrschen wird definiert von der Schrift und nicht von unseren Erlebnissen, unserer Kultur. Gott hat gesagt, er schuf den Menschen und sagt, du sollst über die Erde herrschen. Das ist dieses Herrschen, sich untertan machen, die Verantwortung, die Verwaltung der Erde zu haben. Und von diesem Herrschen ist es, also die Leitung wahrnehmen, die Führung wahrnehmen, die Sorge wahrnehmen, den Schutz wahrnehmen, in dieser Weise nicht zu herrschen, in dem Sinne von einem Pascha, der sich beherrschen lässt. Jesus definiert dieses Herrschen. In Markus Kapitel 10 sagt er, dass die Regenten dieser Welt so herrschen, indem sie unterdrücken und mit Gewalt über die anderen herrschen. Aber er sagt, so ist nicht im Reich Gottes und so soll auch nicht unter euch sein. Das Herrschen, das biblische Herrschen ist dienen. Die Füße zu waschen, den niedrigen Weg zu gehen, sich zum Letzten zu machen und sich für die anderen aufzuopfern bis in den Tod. Dieses Beispiel des Herrschens hat Jesus gegeben und sagt, das ist das biblische Herrschen. Also verstehen wir bitte, bitte das richtig, dass Paulus hier nicht von einem Dominieren und Kontrollieren und sich bedienen lassen redet und sagt, die Frauen sollen sich drunter herstellen und und die Männer sollen diesen dominanten Part übernehmen. Das ist nicht, wovon Paulus hier redet, sondern er redet hier von diesem Dienend. Und ich glaube, ich bin mir sicher, wenn wir verstehen würden, von welchem Lehren und von welchem Herrschen hier die Rede ist, und wenn wir das begreifen, dann bin ich mir sicher, dann würden sehr wenige dafür kämpfen und schreien wollen. Denn dieses Herrschen, von dem hier die Rede ist, bedeutet, sich zum Letzten zu machen und sich zum Diener machen. Und wer will das freiwillig tun? Wer kämpft dafür? Das heißt, der ganze Kampf um Lehren und Herrschen geht es hier nicht um den Willen Gottes zu tun und sagen, wir wollen auch den Willen Gottes zu tun, sondern hier geht es, wenn wir begreifen würden, dass es bedeutet, sich zum Letzten zu machen, dann würden nicht so viele für diese Sache so kämpfen. Und allein das zeigt, dass das hier gar nicht um eine biblische Wahrheit und um einen biblischen Kampf und um einen Kampf um die Wahrheit geht, sondern um das selbstsüchtige Verhalten des bösen menschlichen Herzens, das eigentlich hier geht. Also, das Lehren wird mit dem Herrschen gleichgestellt. Dann argumentiert er mit der Stelle, die ich gerade euch erklärt habe, und Adam wurde zuerst gebildet, danach die Eva. Das heißt, hier geht es um die Schöpfungsordnung. Zuerst wurde Adam gemacht, ihm wurde der Lehrauftrag gegeben, die Verantwortung zu bewahren und die Verantwortung, Gott zu dienen. Danach die Frau, ihm in dieser Verantwortung zu helfen, das auszuüben. Dann der Sündenfall, Vers 40, und Adam wurde nicht betrogen, sondern die Frau wurde betrogen und fiel in Übertretung. Paulus erinnert an Kapitel 3, dann sagt, was hat den Sündenfall ausgelöst und die Menschheit zum Fall gebracht? Und dann sagt er, und das ist jetzt eine wichtige Stelle, dann sagt er, sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben im Glauben, in Liebe und in Heiligkeit und Sinnsamkeit. Und das ist auch eine Stelle, die so oft falsch verstanden und falsch gelehrt wird und viel Leid auch bringt, weil manche meinen, dass die Frau durch das Kindergebären gerettet wird. Sie verkündigen ein Evangelium der Werke Gerechtigkeit, indem sie meinen, dass wenn eine Frau viele Kinder kriegt, sie gerettet wird. Und glaubt mir, in manchen Gemeinden wird das so gelehrt und das auch so geglaubt. Und darum auch so eine hohe Zahl an Kindern in manchen Familien. Was die Männer den Frauen antun, nicht, dass Kindergebären schlecht ist, aber die Frauen gehen teilweise über ihre Kräfte hinaus. Und damit, weil sie denken und gelehrt worden sind, je mehr Kinder sie kriegen, umso größere die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht doch gerettet werden. Wir müssen das in diesem ganzen Zusammenhang verstehen, im Kontext der Bibel, was Paulus meint. Paulus wird niemals der Lehre der widersprechen, dass unsere Rettung allein aus Glauben und nicht aus Werken kommt, dass das ein Glaubensakt ist und Kinder gebären gehört nicht in diesen Glaubensakt hinein. Das ist nicht, wovon hier die Rede ist. Sondern das Kindergebären und die Rettung, allein das Wort Rettung, das bedeutet nicht zwangsläufig ewiges Leben haben. Denn die Bibel, wenn die Bibel von Rettung ist, dann kann das viele Aspekte der Rettung beschreiben. Und die Bibel gebraucht auch dieses Wort Rettung in vielen verschiedenen Kontexten unterschiedlich. Das Volk kann gerettet werden von den Feinden, Menschen können gerettet werden von Krankheiten und vom leiblichen Tod, aber genauso kann das auch die Rettung, und zwar von der Sünde und vom ewigen Leben meinen. Also dieses Wort kann vom Kontext unterschiedlich gefüllt werden. Und das ist wichtig, dass wir beachten. Paulus meint nicht, dass wenn Frauen viele Kinder kriegen, sie auch dann gerettet werden, sondern er sagt hier, und das ist jetzt wichtig, er sagt, Gott hat der Frau eine Rolle gegeben, die in gewisser Weise ihr Versagen und dass sie zuerst in Übertretung fiel, wieder rehabilitiert wird. Er stellt die Frau wieder her. Er gibt ihr eine Aufgabe, die sie wiederherstellt. So, durch die Frau fiel die Menschheit, aber auch durch die Frau wird sie wiederhergestellt. Das ist eine hohe Berufung, von der er spricht. Er sagt, die Frau bringt eine Generation, die nächste Generation der Menschheit zur Welt, und sie hat das Vorrecht, diese Kinder zu unterweisen. Das ist der Lehrauftrag der Frau. Das ist der Kontext der Unterweisung, wo sie die Generation, die durch die Frau zum Fall gekommen ist. Die Frau ist die Erste, die Mutter ist die Erste, die die Kinder unter die Gottesfurcht hineinbringt. Sie ist die Erste, die die Kinder unterweist, durch ihren Wandeln, aber auch durch ihre Lehre. Und dann sagt sie, sie wird gerettet werden. Und dann, wenn sie bleiben, und hier geht es nicht sie, nicht wenn die Frauen bleiben, sondern wenn sie Kinder bleiben. Wenn sie bleiben im Glauben, in Liebe, in Heiligkeit und Sittsamkeit. Das heißt, Rettung geschieht dadurch, dass die Frau ihre Rolle wahrnimmt und die Kinder im Glauben unterweist, in Heiligkeit und Sittsamkeit unterweist. Und Rettung findet dadurch statt, dass wenn sie in diesen Dingen, wenn diese Dinge annehmen und diese Dinge glauben, unter diesen Dingen bleiben, sie gerettet werden, nämlich die Kinder. Die Frauen werden nicht durch das Kindergebären gerettet, sondern allein durch Glauben werden gerettet werden. Aber woran zeigt sich der echte Glaube? Wenn sie darunter bleiben, im Glauben, in der Liebe, in Heiligkeit und Sittsamkeit. Also Paulus lehrt hier nicht, dass Frauen durch Kindergebären gerettet werden, sondern Paulus lehrt, dass die Frauen, wenn sie ihre Schöpfungsordnung annehmen, sie dazu beitragen, dass Kinder gerettet werden, dass die nächste Generation gerettet werden kann. Darauf spielt er hier an. So, das ist die erste Stelle, ganz grob im Kontext der Bibel, wie das Lehramt der Frau zu verstehen ist und wie die Rolle der Frau zu verstehen ist. Es ist noch nicht alles, aber das soll jetzt die erste Einheit sein, die erste Lektion und ausgehend von der ersten schwierigen Stelle im 1. Timotheus Kapitel 2, Verse 11 bis 15. Es gibt mehr darüber zu sagen. Ich werde euch in diesem Zusammenhang einige Bibelarbeiten verlinken und sie werden dann erscheinen und ihr könnt die Einheiten mit der Nummer und mit dem Verweis, wo ihr sie auf der Mediathek, auf der Kreuzlichtseite findet, werde ich einige Verlinkungen euch da geben und ihr könnt euch das dann vertiefen. Als nächstes kommt die nächste Einheit und in der würde ich gerne mit euch eine nächste Stelle anschauen, und zwar in 1. Korinther Kapitel 11. In diesem Zusammenhang geht es um die Kopftuchfrage, aber auch eben um die Rolle der Frau in der Gemeinde. Und so, das ist die nächste Einheit, die ich dann als Video für euch drehen möchte. Und ich hoffe, dass es euch ein bisschen mehr Licht in diese Thematik gebracht hat. Ich bin mir sicher, ist noch nicht voll da. Für die einen vielleicht schon, weil sie darüber Klarheit haben. Aber für die einen vielleicht ist das ein nächster Schritt zu einer Klarheit bezüglich dieses Themas. So, die nächste Stelle kommt dann im nächsten Video. Gott segne euch und ich hoffe, dass ihr bereit seid, euch um den Willen Gottes zu stellen. Macht's gut.